Unter anderem am Fest der Erstlinge, das war dann da, wo die Gersteernte einfach eingefahren wurde, dann sollten sie das einfahren und Gott geben. Das ist quasi auf Auferstehungssonntag gefallen. Und dann, von da an sollten sie weiter zählen, 50 Tage und dann das nächste Fest feiern, das Fest der Wochen oder Erntefest genannt. Das ist die Weizenernte, die nächste Art Getreide, was sie da einfahren konnten, ernten konnten. Und das sollten sie feiern, weil wenn Gott sie gesegnet hat, dann sollten sie Gott was zurückgeben, sollten sie ihm ein Opfer bringen. Wir können das einmal kurz lesen in 3. Mose 23, Vers 15 bis 18. Danach sollt ihr euch von dem Tag an, von dem Sabbat, von dem Tag, da ihr die Webegabe darbringt, 7 volle Wochen abzählen, bis zu dem Tag, der auf den 7. Tag, Sabbat folgt, nämlich 50 Tage sollt ihr erzählen und dann dem Herrn ein neues Speiseopfer darbringen. Ihr sollt nämlich aus euren Wohnungen 2 Webebrote bringen, von 2 Zehntel Eva Feinmehl zubereitet, die sollen gesäuert gebacken werden als Erstlinge für den Herrn. Und dann noch ein paar andere Sachen, die sie auch noch geben durften. Auf jeden Fall war das so der Auftrag, das sie tun sollten. Von dem ersten Fest an 50 Tage zählen, dann wieder die nächste Ernte Gott geben oder einen Teil der Ernte Gott geben als Dankbarkeit. Wie so vieles im Alten Testament wirken manche Sachen schwer nachvollziehbar, schwer greifbar, aber wenn man das große Ganze betrachtet, dann hat das oftmals einen bestimmten Blick, ja. Wir sehen das an verschiedenen Stellen, dass Gott im Alten Testament so Bilder oder so Schatten irgendwie platziert, die auf das Neue Testament hinweisen. Und so kann man eigentlich davon ausgehen, dass auch hier die Feste und ganz besonders auch dieses Fest einen Schatten auf das Neue Testament wirft. Und zwar wirkt das ein bisschen besonders. Im Vergleich zu allen anderen Stellen im Alten Testament und gerade bei den Opfern, wo es immer verboten war und auch bei den Festen, gesäuertes Brot bei sich zu behalten, weil das war immer ein Sinnbild für Sünde oder Sündhaftigkeit. Das sollte weggetan werden und teilweise so durfte das sogar mit Tod bestraft werden, wenn sie an einem Fest gesäuertes Brot im Haus hatten irgendwo. Also die sollten wirklich das Haus picobello reinmachen vom gesäuerten, vom Sauerteig. Nur dann waren sie rein. Nur hier an dieser einen Stelle im ganzen Opfern, Vorgaben gibt es die Aufgabe, gebt gesäuertes Brot Gott. Wenn man das im Neuen Testament anguckt, was ist Pfingsten? Pfingsten, da erfüllt sich das. Weil an Pfingsten, da kommen auf einmal nicht nur die Juden, sondern auf einmal wird das Evangelium freigesetzt und aufgemacht, auch für die Heiden. Seit Pfingsten können Menschen, die Sünder sind, eigentlich Zugang haben zu Christus. Und die Vorgabe war für die Juden, jedes Jahr als einer der 3 großen Feste anzusehen. Und große Feste bedeutet, dann mussten die Männer nach Jerusalem gehen. Manche Feste konnten sie zu Hause feiern, aber 3 Feste, unter anderem auch dieses Fest, mussten sie in Jerusalem feiern. Das heißt, aus ganzem Volk kamen die Juden nach Jerusalem, haben dort zusammen gefeiert. Deswegen, unter anderem auch deswegen, war gerade so viel los. Ja, wir wissen, was da passiert ist an Pfingsten, dass da so viele Menschen auch später sich bekehrt haben. Wahrscheinlich auch deswegen, weil die von überall her kamen und Gott gehorsam sein wollten, deswegen nach Jerusalem kamen. Wir lesen jetzt erstmal die Hauptgeschichte von Apostelgeschichte 2, 1 bis 13. Gucken uns dann einfach Stellen ein bisschen genauer an. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache reden, in der wir geboren wurden? Parther und Meder, Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypter und von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden, Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unserer Sprache die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen, was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen, sie sind voll süßen Weins. Soweit erstmal, wir gehen gleich weiter. Als der Tag von Pfingsten in Vers 1 sich erfüllte, also wo das Fest endlich so seinen Höhepunkt erreicht hat, wo da voll da war, da waren sie alle einmütig zusammen. Jesus hatte es denen vorher geboten. Wahrscheinlich waren gerade die Jünger nicht nur wegen dem Fest hier, sondern auch gerade, weil Jesus ihnen Apostelgeschichte 1, Vers 4 einfach geboten hat. Wir lesen das nochmal. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Also, die Jünger sind gerade in Jerusalem. Jesus ist vor 50 Tagen in den Himmel gefahren, vor 10 Tagen in den Himmel gefahren und hat ihnen verheißen, bleibt in Jerusalem und ihr werdet die Gabe des Geistes empfangen. Wann? Wussten sie nicht, aber es wird passieren. Und so warten, sind sie jeden Tag zusammen dort und warten. Nebenbei ist das große Fest am Laufen und ich denke, sie waren gläubige Juden. Sie haben das Fest genauso gefeiert. Die haben auch sich zusammengetan und haben die Gaben geteilt und Gott Opfer gegeben. Sie waren auf jeden Fall einmütig zusammen. Das heißt, es war keine unschöne Stimmung, sondern eine schöne Stimmung, wo eine Einmütigkeit herrschte. Und dann, Vers 2, direkt die Beschreibung, was dann passierte. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden Wind. Einen gewaltigen Wind. Und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Das Wort Wind, also ein Brausen wie von einem Wind. Also es war jetzt kein Wind direkt deutlich dort zu sehen, aber ein Brausen, das erinnert ganz stark an einen Wind, das plötzlich so bei einem Sturm vielleicht um das Haus fegt, wo man das Brausen so stark hört. Und das war wohl gewaltig, groß. Wind wird auch an anderen Stellen in der Bibel immer wieder oftmals in Verbindung gesetzt mit dem Heiligen Geist. Da, wo der Heilige Geist wirkt, da wird oft irgendwas im Sinne von Wind oder Hauch verwendet. Ja, zum Beispiel in Hesekiel 37, da gibt es ja die Stelle, wo Gott ihm das zeigt, wo ganz viele Knochen liegen und er sagt, Weissage und er weissagt und dann Gott schickt einen Wind, einen Hauch und plötzlich wird aus diesen Knochen wieder Leben. Ja, diese werden zusammengetan, Haut umzieht sich und plötzlich werden aus diesen Knochen wieder lebendige Menschen. Also durch Gottes Geist, durch Gottes Wirken wird was lebendig. Auch bei Adam sehen wir, er bildet ihn und dann haucht er ihm was ein, seinen Geist und dann wird er lebendig. Und ganz besonders, und die Stelle lesen wir einmal zusammen, Johannes 3, Vers 8. Da ist Jesus gerade mit Nikodemus am Reden über die Wiedergeburt. Und vorher sagt, wundere dich nicht. Und dann Vers 8, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Jesus beschreibt das schon damals, Nikodemus. Der Geist ist wie ein Wind und der hat bestimmte Eigenschaften. Ein Wind, man weiß nicht, woher er kommt. Ja, man kann vielleicht Messungen heutzutage machen, wo ist ein Tiefdruckgebiet, wo ist ein Hochdruckgebiet und weiß man irgendwie von da nach da. Aber als Mensch einfach irgendwo in der Natur weiß man nicht, woher er genau kommt und wie er wo, wann, wie stark auftritt. Und so ist es mit dem Geist Gottes. Man sieht ihn nicht, man kann ihn nicht kommen sehen, man kann ihn nicht greifbar machen, man kann ihn nicht lenken. Aber was man sieht, sind die Folgen. Die sind immer deutlich. Wenn draußen ein Wind weht, dann sehe ich an den Folgen ganz, ganz klar, dass der Wind weht. Ich sehe die Blätter, vielleicht die Bäume, die sich wackeln. Ich sehe die Geräusche. Ich sehe, dass vielleicht Sachen sogar beim großen Sturm abheben. Also die Folgen sind deutlich zu sehen, aber sein Wirken selber sieht man nicht. Das ist das, was die Leute hören, ein Brausen. Und dann sehen sie noch etwas und das ist dann wirklich sichtbar. Und es erschien, Vers 3, ihnen Zungen wie von Feuer. Diese zerteilten sich und setzten sich auf jeden von ihnen. War kein Feuer. Hier steht wie von Feuer, also Ähnlichkeit. Erinnert irgendwie an Feuer. Es war irgendwas, kann man nicht beschreiben, man kann das jetzt nicht mehr darstellen, wie, aber erinnert irgendwie an Feuerflammen, die sich irgendwie kamen und auf die jeweiligen Jünger einzeln setzten. Immer? Nein. Ich glaube, wir sehen das nur an dieser einen Stelle in der ganzen Bibel, in der ganzen Geschichte, dass der Heilige Geist sichtbar sich niedersetzt auf den Menschen. So ist der Heilige Geist. Er kommt und wirkt immer individuell, so wie er will. Nicht greifbar. Sonst hätte man daraus eine Regel machen können. Nur der hat den Heiligen Geist, wo man den Heiligen Geist kommen sieht wie auf einen Menschen. Können wir nicht machen. Der Heilige Geist ist souverän und Gott kommt immer, wie er möchte. An dieser Stelle aber ganz deutlich und sichtbar. Vers 4 lesen wir. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Interessant. Das ist jetzt auf einmal das Spannende. Auf einmal der Heilige Geist erfüllt sie und sofort wirkt der Heilige Geist. Sofort bewirkt das was, dass irgendwas entsteht dadurch. Und zwar eine Handlung. In diesem Fall ist das auch nicht immer, aber in diesem Fall ist es so, reden in Sprachen und zwar wie der Geist es ihnen gab. Ja, die haben sie sich nicht ausgesucht, sondern der Geist gab es ihnen und so sprachen sie. Auch das ist typisch für den Heiligen Geist. Er entscheidet wie. Er entscheidet, welche Geistesgaben du und ich kriegen, wenn wir wiedergeboren sind. Das sucht man sich nicht aus. Man kann da nicht sagen, okay, ich will jetzt die und diese Sprache oder diese Geistesgabe haben, ich suche mir sie aus. Nein, wie der Geist es ihnen gab. Was genau machten sie denn in diesem Moment? Das sehen wir in Vers 11, was die anderen beobachten. Sie reden ja nicht Hauptsache irgendwelche Worte in anderen Sprachen, sondern Vers 11 sehen wir, wie sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Das ist das, was sie machen. Der Geist Gottes erfüllt sie und sofort sind sie erfüllt von ihm und Gott bewirkt es, dass sie sofort von ihm weitererzählen. Das ist typisch für den Heiligen Geist, dass er es bewirkt, dass man erfüllt ist von ihm, sodass man bereit ist, von ihm weiterzuerzählen. Das ist auf jeden Fall eine Charakteristik vom Heiligen Geist, die hier deutlich ist. Und jetzt passiert es ja, dass die ganze Menschenmenge zusammenkam. Die Frage ist, wo waren sie denn? Die Frage habe ich mir gestellt, waren sie immer noch im Obergemach, wo sie noch kurz vorher den 12. Apostel wieder nachgewählt haben? Ja, Judas war hinweg, also haben sie den neuen Matthias hinzugezählt. Das war definitiv ein Obergemach. Wir sehen es nicht genau. Zumindest gibt es da einen Zeitsprung, deswegen kann man davon ausgehen, dass es nicht unbedingt dort war. Aber was klar ist, die sind auf einerseits, sind sie so öffentlich, weil die ganze Menschenmenge hört es und geht genau dahin. Das heißt, die ganz große Menschenmenge kann dahin kommen, wo die Brüder und die Apostel zusammen sind. Also wahrscheinlich irgendwo in der Nähe, in der Öffentlichkeit vom Tempel, schätze ich mal. Weil wo kommen sonst so viele hunderte, tausende Leute zusammen? Aber andererseits, sie waren für sich einmütig zusammen. Also sie waren nicht auf dem Marktplatz und haben zu allen geredet, sondern die waren irgendwo unter sich. Aber da, wo sie waren, da entstand dieses große Getöse und das war so laut, dass eine riesengroße Menschenmenge war, hört, boah, was ist da, was ist da? Und direkt dahin ging, weil das sie so angelockt hat und das passiert in Vers 6. Und die Leute kommen zusammen, beobachten, was passiert hier und merken, was ist das? Das ist ja nicht nur ein Brausen, sondern jetzt sehen sogar die Menschen, was der Heilige Geist in diesen Jüngern bewirkt. Und zwar, dass sie diese verschiedenen Sprachen einfach aussprechen. Die Menge ist bestürzt, das lesen wir, ist wahrscheinlich auch in Verlegenheit, das lesen wir ein bisschen später, in Vers 12, und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit. Ja, natürlich, das ist auch verwirrend, was ist das? Das sind Menschen, die plötzlich in unterschiedlichen Sprachen reden und das konnten sie nicht einordnen. Fragten sich quasi, was soll das sein? Die sind überfordert damit. Ne? Die sagen, wir sind doch hier so viele verschiedene. Hier sind, glaube ich, 13 verschiedene Völker oder Gruppen, Nationen und Sprachen aufgezählt. Und jeder hört die großen Taten Gottes in seiner eigenen Sprache. Ich glaube auch, das ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Dass der Heilige Geist bewirkt, dass Menschen, egal was für einen Hintergrund man hat, die großen Taten Gottes verstehen kann. Und hier ist das ganz klar so. Manche, wenige, Vers 13, sind überfordert damit, können das nicht ganz einordnen. Das kennen sie nicht. Und die einfachste Erklärung ist, ach, die sind betrunken. Ja, wenn man betrunken ist, dann lallt man vielleicht irgendwelchen Quatsch und ach, die müssen mal betrunken sein. Und in der Situation kommt die erste Pfingstpredigt. Ja, das ist die Situation, der Heilige Geist wirkt. Die Jünger werden direkt bewegt vom Heiligen Geist, reden in Sprachen von Gottes großen Taten und die Menschen sind verwirrt davon, können es nicht ganz einordnen. Petrus in diesem Zusammenhang steht direkt auf mit den Elfen, erhebt die Stimme und spricht dann zu ihnen. Jetzt sehen wir einfach in den Versen 14 bis 36 die erste Pfingstpredigt. Die werden wir jetzt nicht zusammen lesen, aber ich fasse sie kurz zusammen. Teilweise hat Stefan sie heute schon gelesen. Im Prinzip geht es da zum einen, dass Petrus sagt, Moment, das, was ihr hört und diese Unverständlichkeit, das ist keine Folge von Wein oder Alkohol. Ja, bei Alkohol, da kennt man das ist einfach eine natürliche Folge. Das ist nichts Natürliches. Das ist auch nicht davon, weil es ist ja früh morgens. Dann wird man eher zum Abend hin durch vielen Weingenuss oder Alkoholgenuss einfach betrunken sein. Das kann nicht sein. Er sagt im Gegenteil, es ist die Erfüllung von einer Prophezeiung, die Gott schon damals gegeben hat durch den Propheten Joel. Und dann geht er danach ein bisschen genauer darauf ein. Er sagt, und zwar Jesus von Nazareth, den Gott selbst beglaubigt hat. Ja, Gott hat ihn bestätigt, den Jesus, das waren alles Juden, die wussten, dass Jesus vor kurzem noch da war und gekreuzigt wurde. Die konnten den Namen, konnten das alles einordnen. Ihr habt ihn durch die Römer kreuzigen lassen. Aber Gott hat ihn auferweckt. Und dann geht er noch weiter ein, David, ihr kennt alle David, ja, als Juden kennt man David, den einen großen König, der größte König und teilweise auch als Prophet. Er sagt, er war auch Prophet, denn Gott hat durch ihn geweissagt. Er hat schon damals gesagt, dass sein Herr Christus ist und auferstehen wird. Ja, das hat David damals vorhergesagt und das ist hier erfüllt worden. Und das, was man jetzt sieht, das ist einfach die Ausgießung des Heiligen Geistes. Dieser Jesus ist im Himmel und er hat gesagt, er gibt den Heiligen Geist und das hat er jetzt auch gegeben. Und das ist genau das, was ihr jetzt seht. So zusammengefasst die Predigt. Das ist nicht einfach Hokuspokus, das ist auch nicht Alkohol, sondern das, was hier ist, ist einfach nur Erfüllung von Gottes Zusagen. Und er weist quasi fast kurz zusammen, dass es einfach nur Gottes Erfüllung ist, weil Gott das vorhergesagt hat. Wenn man das genauer anguckt, dann könnte man das sogar sehen als eine evangelistische Predigt. Was Petrus hier zusammenfasst, sagt, Gott hat Jesus als Christus vorhergesehen und auch bestätigt. Christus, das war ein klarer Begriff für sie. Das war nicht einfach ein besonderer Prophet, sondern Christus war nur einer, und zwar der, der gekreuzigt ist und der von Gott kommt, der Gottes Sohn ist. Das wussten sie. Und das bestätigt Petrus in dieser Predigt. Jesus ist der von Gott vorhergesehene und bestätigte Christus. Das ist die eine Wahrheit. Die andere Wahrheit ist, ihr habt Schuld auf euch geladen, indem ihr ihn verworfen habt oder sogar gekreuzigt habt. Ja, einmal die Wahrheit, die Gott ist, die Jesus ist als Christus, und auf die andere Wahrheit, die es genauso war, ihr Menschen, ihr Juden und ihr Bewohner hier, ihr habt Schuld auf euch geladen. Ihr habt nicht Gottes Zusage geglaubt und ihr habt sogar diesen gekreuzigt. Und das ist doch die Botschaft. Von dir aus bist du als Mensch einfach noch sündig, weil alles, was du tust, ist auf jeden Fall fern von dem, was Gott will. Gott hat einen Plan, der hat Jesus erwählt und er möchte, dass Jesus als Christus beglaubigt und anerkannt und angenommen wird. Und jeder Mensch, der dem nicht glaubt und dem nicht gehorcht, indem er sein Leben übergibt, der ist einfach, selber hat er quasi noch kann nicht dieses stellvertretende Opfer von Christus angenommen. Weil daran scheiden sich die Geister. Entweder erkennt man Jesus als Christus an oder nur als Propheten oder als irgendeinen Menschen oder gar nicht. Aber wer ihn nicht annimmt, der hat einfach keinen Stellvertreter, der ihn später vor Gott vertritt. Und solltest du die Frage für dich noch nicht geklärt haben, dann kann ich dich auch nur ermutigen. Nimm auch diesen Jesus als deinen Christus an. Nur dann wirst du irgendwann gerechtfertigt vor Gott stehen können. Das ist die Pfingstpredigt. Wir gehen weiter. Was passiert anschließend? Wir gucken Verse 37 bis 41 jetzt einmal, lesen wir zusammen durch. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln. Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Soweit erstmal der Pfingsttag. Dann geht's noch weiter und dem beschrieben ist, was die weiteren Folgen sind, wie sie dann zusammen gelebt haben und nah bei Jesus waren und in der Lehre und in der Gemeinschaft und was das für Folgen hatte. Aber so erstmal bis zu diesem Pfingsttag gucken wir uns erstmal an. Das erste, was wir lesen, in Vers 37 ist, als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Das ist manchmal so, oder? Wenn man eine Predigt hört und dann auf einmal ist es nicht einfach nur, ja, interessant, das ist mir neu, sondern zack, irgendwann ist es so, dass es so richtig tief ins Herz eindringt. Und man kann das griechische Wort auch übersetzen mit stach oder schnitt es ihnen. Das hört sich jetzt nicht so zerstörerisch an, irgendwie, sondern irgendwie fein säuberlich, getrennt. Erinnert irgendwie so an die Bibelstelle, wo im Hebräerbrief 4, Vers 12, wo es darum geht, das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und hier ist es gleich, die gleiche Wirkung. Das Wort Gottes und der Heilige Geist, natürlich, arbeiten auch synchron, deswegen hat es auch die gleiche Wirkung. In diesem Fall stach es ihnen ins Herz. Und die Folge ist, die sind so getroffen, dass sie fragen, was sollen wir tun? Petrus Antwort, Vers 38, tut Buße und lasst euch taufen. Also das erste ist Buße tun. Buße tun ist, glaube ich, bekannt. Es ist nicht, seh ein, dass du noch ein bisschen mehr brauchst, sondern tu Buße heißt, kehre um. Erkenne, dass dein jetziger Weg, deine Ansicht über Gott und dein Umgang mit ihm falsch ist. Das ist das, was Petrus ihnen sagt. Tut Buße. Erkennt das an, dass ihr Jesus verworfen habt und erkennt ihn an als Christus. Und dann lasst euch taufen. Eure Sünden werden euch vergeben werden und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Also auf einer Seite eine klare Botschaft, kein tu noch mehr gute Sachen oder noch mehr Gutes oder mehr gute Werke, versuche ab sofort besser zu leben oder dich besser zu fühlen. Darum geht es nicht, sondern die Botschaft ist klar, tu Buße, kehre klar um. Auf der anderen Seite aber auch eine klare Verheißung, und zwar Sündenschuld wird vergeben werden. Das ist doch wunderbar, oder? Diejenigen, die es schon mal erlebt haben, die wissen das, was das bedeutet, irgendwann vor Gott zu stehen am Kreuz, innerlich ihm die Schuld zu bekennen und die Schuld zu übergeben. Falls du es noch nicht getan hast, du kennst es vielleicht aus anderen Situationen, mit anderen Menschen, wo du mal um Vergebung gebeten hast und dir wird die Vergebung zugesprochen. Das fühlt sich gut an, wieder Frieden herzustellen. Aber das ist kein Vergleich im Vergleich dazu, wenn Jesus uns bei der Bekehrung, wenn wir das einsehen, die Sündenschuld unseres ganzen Lebens einfach auf sich nimmt. Das ist eine unglaubliche Befreiung, die anhaltend, die ewig ist. Und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, also das Übernatürliche. Eine Personenart Gottes selber wird in euch sein, und zwar mit seiner kompletten Auferstehungskraft. Und Vers 39 bis 40, da gibt es noch weitere Zurufe zur Umkehr. Gott ruft zur Umkehr auf, lasst euch retten. Und das gilt euch und euren Kindern und alle anderen. Und ganz klar auch, lasst euch retten von diesem verkehrten Geschlecht. Also erkennt an, dass der Weg der Allgemeinheit falsch ist und seid mutig, geht den richtigen Weg. Das ist so das, was die Botschaft ist von Petrus. Nochmal als Antwort darauf, was sollen wir tun? Und das Fazit ist, Vers 41, damit schließen wir ab, diesen Text, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen, das wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Wow, das ist das Ergebnis, wenn der Heilige Geist wirkt. 3000 Menschen nehmen das Wort an. die hören die Botschaft, aber die hören nicht nur, sondern die nehmen es an in ihrem Herzen, dass sie dem innerlich zustimmen und sagen, gut, ich glaube das und stimme dem zu. Der nächste folgende Schritt ist einfach automatisch folgerichtig. Wer das verstanden hat, dass Jesus nicht nur Jesus ist, sondern Christus ist, der lässt sich taufen, und zwar öffentlich. Das ist einfach der sichtbare öffentliche Zeichen der Bekehrung. Und daran kann man zeigen, ich stehe dazu, dass ich jetzt neu denke über Jesus und Christus als meinen Retter angenommen habe. Und das Dritte an diesem Aspekt ist, werden hinzugetan. 3000 Seelen wurden hinzugetan. Das ist in die Aufnahme der Gemeinschaft der Gläubigen. Also damals irgendwie da entsteht die Gemeinde. Bis dahin war Jesus auf der Erde, dann ist er in den Himmel gegangen, hat seinen Heiligen Geist gegeben und durch die Wirkung des Heiligen Geistes werden alle Gläubigen zusammengetan und sie leben in einer Gemeinschaft, die daraus die heilige Gemeinde, die Braut Christi einfach entstanden ist. Und jeder, der sich aufnimmt, wird hinzugetan. Wichtig, wird nicht einfach nur als Christ bestätigt und geht dann seines Weges, sondern wird hinzugetan. Also irgendwie verbindet das. Christsein verbindet miteinander. Das sehen wir hier. Christsein ist nicht für Alleingänger da, um alleine irgendwo sein Christsein alleine zu leben, sondern Christsein und Christus folgen und ihm gehorchen verbindet und führt zusammen. Das ist das, was hier geschehen ist. Ich glaube, die Geschichte ist bekannt. Aber wir sehen auch hier an verschiedenen Stellen einfach, dass der Heilige Geist gewirkt hat. Wir sehen am Anfang, dass die Jünger Jesus geglaubt haben und deswegen auch gehorsam waren. Sie waren geblieben in Jerusalem und haben gewartet. Das heißt, und das ist an vielen Stellen auch eine Bedingung für das starke Wirken des Heiligen Geistes. In Apostelgeschichte 5, Vers 32, da bezeugt Petrus einfach vor dem Hohen Rat, nachdem er da eine Heilung war, sagt er, wir lesen das mal kurz, 5, Vers 32. Und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsache betrifft, und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Also, wenn du möchtest, dass der Heilige Geist in dir wirkt, weil der Heilige Geist ist derselbe wie damals, so auch heute. Und seine Kraft ist genauso groß, weil er verändert sich nicht. Dann ist eins wichtig, gehorsam sein. Glauben und gehorsam. Das ist wichtig für die Bekehrung. Das haben später auch die ganzen Zuhörer gemacht. Die haben irgendwann geglaubt, was Petrus gesagt hat. Die haben den Wort Gottes geglaubt und waren dann gehorsam, haben sich dann taufen lassen. Und so auch die Jünger. Und so ist es, glaube ich, an vielen Stellen. Wenn wir glauben und dann auch gehorsam sind, dann ist das die beste Bedingung, dass der Heilige Geist wirklich wirksam sein kann in uns. Als nächstes sehen wir, dass der Heilige Geist wirkt, wie er will. Ja, der Heilige Geist ist schwer greifbar und man kann den nicht lenken. Die Jünger wussten nicht, wann er kommt, er wusste nicht, wie und was er tun wird und auch nicht, welche Gaben sie dann kriegen werden. Das ist der Heilige Geist selber. Gott schickt eine Personenart von sich selber in den Menschen, in seine Jünger. Und er wirkt, wie er will. Und das sehen wir hier ganz deutlich. In diesem Fall durch Sprachenrede, ein bisschen später gibt es auch bei den Aposteln auch Wundertaten. Aber auch die ganzen Geistesgaben sind ja alle unterschiedlich ausgeteilt worden. Was wir hier noch sehen, die Erfüllung des Heiligen Geistes, die Verheißung von Apostelgeschichte 1, Vers 8. Das können wir einmal kurz nochmal lesen. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, bevor er fährt, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samaria und bis ans Ende der Erde. Das eine ist Kraft. War das hier eingetroffen? Definitiv. Petrus hatte auf einmal eine richtig kraftvolle Predigt. Er selber hatte nicht die Kraft. Von ihm wissen wir, dass er kurz vorher noch sogar Jesus verleugnet hat. Da, wo die Bedrängnis groß war, wo andere um ihn herum waren, da hat er es nicht geschafft. Und die anderen Jünger auch nicht. Hier auf einmal sind da so viele Menschen und er hat die Kraft, nachdem er den Heiligen Geist empfangen hat. Also wir sehen, wenn der Heilige Geist in uns wirkt, dann ist da diese große Auferstehungskraft, die quasi keine Grenzen kennt. Und auch den Freimut. Ja, auch in Apostelgeschichte 4, Vers 13 sehen wir diese Wirkung. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Auch das typisch. Freimütigkeit als Folge von Wirken des Heiligen Geistes. Und doch kennen wir das vielleicht hier und da, dass vielleicht Gefahren oder Probleme oder Menschenfurcht uns vielleicht ein bisschen lähmen. Aber wir können uns darauf immer wieder neu besinnen, dass die Kraft, die damals in Petrus wirkt, auch in uns wirkt. Auch Paulus ermutigt später Timotheus, in 2. Timotheus, dass wir nicht einen Geist der Furcht haben, also der Bescheiden der Schüchternheit, dass wir Angst haben, auf unseren Glauben zu stehen, sondern der Kraft. Und diese Kraft wirkt genauso auch heute. Die können wir in Anspruch nehmen, in unserem Umfeld, da wo wir sind. Und der Heilige Geist trifft hier in dieser Geschichte ganz klar ins Herz. Er trennt Wahres von Unwahres und erkennt, sodass die erkennen, was es nicht, was sie falsch gedacht haben, und verändert ihre Gesinnung. Das ist so wunderbar, dass wir in dieser Geschichte einfach so viele Wirkungen des Heiligen Geistes selber sehen. Obwohl Jesus gesagt hat, erstmal das Alte Testament, die Jünger, die Menschen, das Volk Israel folgte nach dem Alten Testament, nach den Gesetzen. Jesus war hier, hat gelebt, ist dann in den Himmel gefahren, hat gesagt, jetzt gebe ich euch meinen Geist. Und das ist das Ereignis, das hier einfach ganz genau beschrieben ist, wo wir einfach sehen, wie Jesus wirklich seinen Geist geschenkt hat. An dieser Stelle so, an vielen Stellen anders. Aber was immer gleich ist, ist immer die Wirkung des Heiligen Geistes. Und wenn man guckt, was er alles tut, so sind das eine ganze Reihe an Wirkungen, die der Heilige Geist macht. Es ist schwer, alle einzugehen, auch heute nicht, auch insgesamt ist es schwer, da alles irgendwie greifbar zu machen. Warum? Weil es wirklich eine Art von Gott ist. Und wenn man Gottes Wirken im Alten Testament beschreibt, da kann man ja auch ohne Ende wirksame Arten einfach beschreiben. So auch die Wirkung des Heiligen Geistes im Neuen Testament. Es sind so viele Stellen in der Bibel, die da das beschreiben, was er alles tut und die man erkennt. Ein paar will ich darauf eingehen, einfach für uns zur Ermutigung. Was tut er noch? Er gibt Zeugnis von Jesus. Das ist so eine seiner Kernaufgaben. Ja, das sehen wir in Johannes 15. Er bezeugt das und erinnert an das, was Jesus ihnen, den Jüngern gesagt hat. Das soll später auch der Heilige Geist ihnen erinnern. Er führt in Wahrheit und erinnert, auch in Johannes 14, Vers 26. Dann sehen wir in Apostelgeschichte 13, 2 bis 4, wo der Heilige Geist sagt, sondert mir Paulus und Barnabas, glaube ich, aus. Der Heilige Geist bestimmt, ich berufe den und den zum Dienst. Und wahrscheinlich kennen viele das von hier auch, so dass man durch den Heiligen Geist dann auch vielleicht mal so einen Ruf gespürt hat, dass Gott in Dienst irgendwie ruft. Und was ich besonders in letzter Zeit für mich immer wieder besonders und stark finde, ist eine Eigenschaft, er vertritt uns im Gebet. Ja, Römer 8, Vers 26 und 27. Denn wir wissen nicht, wie man richtig zu Gott betet. Und dann, wenn man auf sich selber guckt und merkt, boah, ich kriege das nicht hin, ich bin nicht würdig einfach vor Gott. Aber Gott, der Heilige Geist ist es, der für uns quasi dazwischen geht, ne? Es gibt so viele Situationen, wo Menschen miteinander reden und das nicht hinkriegen. Dann nimmt man einfach einen Mittler, der dazwischen geht und der versucht, da zu vermitteln. Ja, bei Friedensgesprächen ist das so, bei Botschafter in anderen Ländern schickt man einen Botschafter, der vermittelt irgendwie. Aber wie viel mehr uns unwürdige, sündige Menschen vor Gott, den heiligen Gott, vor dem kein Fehler ist. Wenn er meine Gebete hört, dann würde ich sagen, wahrscheinlich möchte er die gar nicht hören. Wie gut, dass er uns den Heiligen Geist gegeben hat. Er tritt ein und er tritt ein mit unaussprechlichen Seufzern vor Gott. Ich glaube, das werden wir nie hinkriegen. Deswegen gut, dass wir den Heiligen Geist haben, der für uns der uns vertritt vor Gott. Und was er auch noch macht, ist, der sorgt für die Einheit der Gläubigen. Das sehen wir in Epheser 4, Vers 3. Das sind so typische grundsätzliche Ziele vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist immer gleich von seinem Wesen her, von der Wirkung her immer unterschiedlich. Aber was immer gleich ist, immer die Frucht bei uns Menschen. Und damit möchte ich abschließen, können wir uns selber überprüfen. Wie sehr erlaube ich dem Heiligen Geist in mir Raum zu nehmen und in mir zu wirken? In Galater 5, Vers 22 und 23, das beschrieben, einfach die Frucht des Geistes. Die ist ein ganz klarer Gradmesser im Sinne von, inwiefern lasse ich den Heiligen Geist in meinem Leben einfach wirksam werden. Wir können das einmal zusammen lesen. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die Frucht des Geistes aber, die automatische Folge von dessen, wenn wir den Heiligen Geist in uns Raum geben, wenn wir ihm Gott glauben und ihm gehorsam sind, und zwar im Alltag. Und das ist quasi unsere Hausaufgabe, zu gucken, inwiefern klappt es bei mir im Alltag, auf Arbeit, zu Hause, in meinen Beziehungen, mit mir selber, mit meinen Mitmenschen, Vorgesetzten, mit meiner Gemeinde. Ist es geprägt von Liebe, von Annahme, von Friede? Das, was ich über andere Menschen sage, sorgt das für Friede und Sanftmut? Oder betone ich immer wieder auch Schwächen und Fehler von anderen? Wie ist es mit Selbstbeherrschung in unterschiedlichen Alltagssituationen? Bin ich derjenige, der immer wieder ausrastet, der manche Situationen mich über meine Grenzen fordern, wo ich dann eine Ausrede habe? Ja, die Situation, der hat dann das und das gemacht, sei es die Kinder, sei es andere Menschen um mich herum. Das ist nicht, das ist dann gedämpfter Geist. Ich wünsche uns, dass wir das einfach mitnehmen als Hausaufgabe und zu gucken, hey Gott, zeige du mir, wo lasse ich dich nicht wirken in mir? Und wie lassen wir ihn wirken? Das ist der Heilige Geist, das ist die Person Gottes. Und der Glaube kommt aus der Predigt und aus dem Wort Gottes. Das ist so die Grundlage. Da kommen wir wieder, immer wieder zurück, dass wir das Wort Gottes lesen, beten und immer uns wieder neu vor ihm demütigen. Dann wird Gott in uns wirken und seine Frucht wird immer deutlicher werden. Ich wünsche uns Gottes Segen darin. Lass uns aufstehen und beten. Amen.